Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Sitzen Sie jetzt eigentlich beim Radio hören allein am Frühstückstisch oder mit einer Partnerin oder mit einem Partner? Also leben Sie allein und ist Alleinsein erholsam oder bedrückend für Sie? Sie merken schon, unser Thema heute in den nächsten 2 Stunden ist Alleinsein. Allein, aber nicht einsam. Die Höhen und Tiefen des Single-Lebens, die wollen wir hier ausloten. Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen. Unter der 0800 2254 2254 können Sie das mit uns telefonisch tun oder Sie schreiben uns vielleicht eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Denn wenn wir so übers Alleinsein nachdenken, dann fällt ja jeder und jedem was anderes ein. Zum Beispiel eine tolle Reise, wo man jeden Tag ganz alleine entscheiden kann, wie es weitergeht. Oder dass es schön ist, dass die Wohnung abends noch so aufgeräumt ist, wie man sie morgens verlassen hat und wie man sie liebt. Oder es fallen einem endlose Wochenenden ein, weil man vergessen hat, sich frühzeitig zu verabreden und alle Freunde und Freundinnen auf Pärchenbeziehung machen und man da irgendwie nicht mehr reinpasst. Also so unterschiedlich kann das sein. Die einen wollen keine Beziehung, andere sind verwitwet, geschieden oder leben getrennt. Wir wollen bis 11 hier Erfahrungen austauschen und Fragen stellen. Ich sage nochmal die Telefonnummer 0800 2254 2254 oder Sie schreiben eine E-Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Daniel Schreiber ist Journalist. Ihn trieb das Thema um und deshalb hat er gerade im September das Buch Allein veröffentlicht. Der ist auch hier bei uns zugeschaltet. Hallo, Herr Schreiber.
Hallo, guten Morgen.
Und ich begrüße Ursula Wagner, Diplompsychologin und Geschäftsführerin des Coaching Center Berlin. Auch sie beschäftigt sich seit langem mit dem Thema Alleinsein, hat 2005 ein Buch darüber geschrieben, das bis heute erhältlich ist, Die Kunst des Alleinseins. Frau Wagner, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Was meinen Sie mit Alleinsein? Was meinen wir eigentlich damit, wenn wir das sagen?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil für die meisten heißt es in der Gesellschaft, dass jemand allein lebt und auch Single ist, so wie man den Status nennt. Das wäre so der Status des Alleinseins. Dann gibt es Alleinsein als Wohnform. Es gibt gerade, sage ich mal, in der zweiten Lebenshälfte vielleicht Paare, die durchaus ein Paar sind, aber dann getrennt wohnen. Die würden in dieser Statistik von 18 Millionen auch als Alleinhaushalte erfasst werden. Und dann gibt es eben das freiwillig gewählte Alleinsein. Das hat mich dazu gebracht, 2005/2006 dann eben, oder 2004 habe ich angefangen zu schreiben, das Buch zu schreiben. Ich war einmal 3 Tage und 3 Nächte in der Wüste von Utah allein, also wirklich allein mit mehreren Flaschen Wasser und einem Schlafsack. Das war im Rahmen eines Outdoor-Trainings und das war eine so eindrückliche Erfahrung für mich, dass ich gesagt habe, also darüber muss ich mal schreiben. Also ich fing mit dieser für mich eindrücklichen und auch positiven Erfahrung an. Und habe dann aber auch in meinem Buch ein Stück reflektiert. Ich hatte gerade selber auch eine Phase von Alleinleben, also wirklich von Single-Leben auch hinter mir. Das fand ich nicht immer nur positiv, aber auch Positives. Und habe mich dann auch mit den spirituellen Aspekten des Alleinseins beschäftigt. Also wenn wir uns ganz verbunden fühlen mit der Natur zum Beispiel, wie ich das in Utah hatte, das ist auch ein All-Eins-Sein dann. Das wäre dieser Aspekt.
Ein All-Eins-Sein, das ist ein schöner Ausdruck. Sie meinen also mit was anderem Eins sein.
Genau, und daher kommt, also es scheint wohl auch der Begriff Alleinsein kommt offensichtlich von diesem All-Eins-Sein und dann aber auch von der Einsamkeit. Also es hat diese beiden Aspekte und wenn Sie mal wirklich eine tolle Naturerfahrung haben, dazu muss man nicht gleich in die Wüste in Utah gehen, da reicht es auch, wie ich jetzt hier gerade in Brandenburg zu sitzen und einen schönen Sonnenaufgang erlebt zu haben, dann fühlen Sie sich verbunden mit allem Lebendigen und dann fühlen Sie sich auch nicht einsam. Da ist es manchmal sogar so, dass andere Menschen vielleicht stören könnten, so die dann so reinquatschen in den Sonnenuntergang oder Aufgang, das hat man vielleicht auch schon mal erlebt.
Daniel Schreiber, Sie sind auch zugeschaltet. Warum haben Sie Ihr Buch geschrieben? Allein heißt das.
Ja, wollte eigentlich ein Buch über Freundschaft schreiben und ich habe vor ungefähr 5 Jahren angefangen daran zu arbeiten und bei der Arbeit ist mir aufgefallen, dass sich meine Fragestellung immer mehr verschiebt und ja, dass die eigentliche Frage, die ich hatte und die mich umtrieb, die war, ob man allein, das heißt ohne eine romantische Beziehung, wie Frau Wagner eben auch erklärt hat, ob man da ein gutes, ein erfülltes Leben führen kann mit. Und für mich war das eine offene Frage tatsächlich. Und ich glaube, dass es für viele Menschen eine offene Frage ist.
Ist die Frage offen geblieben am Ende des Buches?
Ja und nein. Was ich so für mich herausgefunden habe, ist, dass ich das kann, dass ich in der Lage bin, das zu gestalten, dieses Leben allein. Aber ich glaube auch, dass man das nicht zu rosig sehen sollte. Ne? Also natürlich hat das nicht nur schöne Aspekte, sondern es gibt immer auch Phasen der Einsamkeit und es gibt, und da werden wir auch natürlich drüber reden, vielleicht einen Blick auf allein lebende Menschen, der problematisch ist und mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und aber so grundsätzlich, bin in der Lage dazu.
Sie haben das Buch geschrieben und Sie und auch Frau Wagner, beide haben Sie keine Bücher geschrieben, die quasi eine Anleitung zur Überwindung des Alleinseins sind, sondern beides sind Bücher zur Auseinandersetzung eben damit. Herr Schreiber, jetzt, Sie haben diesen Unterschied jetzt eben schon angefangen zu machen, der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Machen Sie den nochmal genauer fest.
Ja, ich glaube, dass Einsamkeit in jedem Fall zum Leben dazu gehört. Und nicht nur für alleinlebende Menschen, auch Menschen, die in Paarbeziehungen leben, können sich einsam fühlen. Aber das ist etwas, was eine notwendige Erfahrung für uns und oftmals eine existenzielle Erfahrung. Und ich glaube, man kann das grundsätzlich so unterscheiden, dass man das Alleinsein gestalten kann, dass man das für sich schön gestalten kann und Einsamkeit nicht. Akute Phasen der Einsamkeit sind häufig mit psychischen Problemen verbunden. Wir haben immer das Gefühl, dass wir nicht wir selbst sind, wenn wir uns einsam fühlen. Man kann schlecht mit anderen Menschen darüber reden. Zum einen vielleicht, weil man sich schämt, weil man das Gefühl hat, man lebt ein Leben, das gegen den Strich des Lebens läuft, das wir führen sollten. Zum anderen aber auch, wenn man hypersensibel wird, weil man anfällig wird für kleinste Bemerkungen, weil man Gefahren sieht, wo es keine gibt.
Dann ist eher von Einsamkeit zu sprechen.
Genau.
Frau Wagner, würden Sie das noch ergänzen wollen?
Ich würde auch sagen, dass Einsamkeit ist ein Gefühl von Abgeschnittensein, also das Gegenteil von dem, was ich vorhin sagte, das Alleinssein. Und da stimme ich Herrn Schreiber völlig zu, dass Einsamkeit auch in Paarbeziehungen, auch in Familien auftreten kann. Das heißt, es ist ein innerer Zustand von sich abgeschnitten fühlen, der, wenn wir jetzt die Pandemie anschauen, schon einherging auch mit dem physischen Abgeschnittensein. Also dieses gar nicht mehr berührt werden, keinen Austausch mehr zu haben. Das ist so. Und ich habe hier gerade ein Zitat von dem Benediktinermönch David Steindl-Rast. Der ist mal sehr bekannt geworden, auch über seinen TED-Talk über Dankbarkeit. Und er schreibt, wirklich allein zu sein bedeutet, von Zwiespalt geheilt zu sein. Eins zu sein mit meinem wahren Selbst und somit eins mit allem. Also da sagt er, das ist Alleinsein und Einsamkeit ist das Abgeschnittensein. Mhm. Und wir können es ähnlich wie eine Arbeitslosigkeit nicht einfach irgendwann beenden. Das ist auch so ein Unterschied. Ja? Also Alleinsein können wir gestalten, aber wir können nicht sagen, ich höre dann mal nächsten Monat auf, einsam zu sein, am 30. So. Und deswegen fühlen wir uns diesem Gefühl häufig sehr ausgeliefert.
Ja, wobei das mit dem Alleinsein manchmal vielleicht auch in die Einsamkeit führt, oder? Alleinsein ist ja oft nicht unbedingt eine Entscheidung. Es passiert und dann kommt man irgendwie dann doch nicht mehr raus. Also es lässt sich ja auch nicht unbedingt planen.
Nee, genau, mit dem Alleinsein. Ich habe übrigens nach diesem ersten Buch ein zweites geschrieben, wie man das Single-Leben überwindet. Das war jetzt eher so für Frauen ab 30 geschrieben. Und also mit dem Alleinsein, also mit dem Single-Leben. Ich finde, vielleicht sollten wir nochmal Alleinsein als gewählte zeitliche Form nochmal unterscheiden von dem Single-Leben, was durch Verwitwung kommen kann oder eben so in der Mitte des Lebens einfach so auch sein kann. Also das Single-Leben ist eben tatsächlich der Unterschied zwischen Urlaub und Arbeitslosigkeit. Ein Urlaub weiß ich, wann der zu Ende ist. Ich weiß, was dann weitergeht. Und das weiß ich eben beim Single-Leben auch nicht. Denn ich bin ja angewiesen auf diese Begegnung, die geschieht, auf meine Offenheit, auf die Offenheit des anderen. Und von daher ist tatsächlich der Single-Status häufig für eine Lebensphase, so vielleicht zwischen 20 und 30, irgendwie so ganz schick und flott. Und danach wird es häufig vom Lebensgefühl her, weiß ich einfach von Frauen auch, dann wegen des Kinderwunsches vielleicht, aber auch später schwieriger, sich positiv damit zu arrangieren, weil man nicht weiß, ob man selbst es wieder beenden kann.
Und ist aber eigentlich im Hinterkopf ist, dass man es beenden will. Herr Schreiber, Sie hatten da was Interessantes gesagt, warum Sie das Buch angefangen haben, dass Sie eigentlich über Freundschaft schreiben wollten. Also Freundschaft und Alleinsein. Warum hat sich das eine aus dem anderen ergeben? Das fand ich nochmal interessant, weil ich denke ja gerade Freunde, Freundesnetze sind ja wahrscheinlich für jemanden, der allein lebt, das A und O.
Ja, natürlich sind Freundschaften spielen also die tragende Rolle im Leben allein, denke ich. Und viele von uns werden das kennen, dass die Beziehungen zu Freundinnen und Freunden die wichtigsten Beziehungen sind. Für mich ist es so. Und ich möchte aber auch sagen, also ich bin völlig dagegen, das Single-Leben mit Arbeitslosigkeit zu vergleichen.
Und ich versuche einer Metapher mit der Beendigung. Haben Sie. Ich gebe Ihnen recht, bitte machen Sie Ihr Plädoyer für Single-Leben.
Nee, ich möchte überhaupt kein Plädoyer für Single-Leben machen, aber ich möchte wirklich betonen, dass es ein Lebensmodell ist, dass es einigen Menschen schwerer fällt, aus psychologischen, biografischen, ökonomischen Gründen Beziehungen einzugehen, dass man das ernst nehmen muss und dass es auch nichts Schlimmes ist. Und so zu tun, als wäre der teleologische Sinn unseres Lebens in eine Paarbeziehung einzufinden, ist vollkommen falsch und auch wirklich die falsche Botschaft, die man Menschen geben kann. Denn letztlich führt das nur dazu, dass sie sich sagen, ja, ich bin selbst dran schuld, dass ich Single bin und das ist was Schlimmes. Und aber man kann auch das Single-Leben sehr gut gestalten. Es ist ein Lebensmodell wie ein anderes Lebensmodell. Und wenn wir so tun, als wäre das nur ein vorübergehender Zustand, den man aufheben muss, dann sagt man diesen Leuten, sie führen ein provisorisches Leben, das irgendwie nicht so viel zählt wie das Leben, was wir in Paarbeziehungen führen.
Dieser Blick der Gesellschaft auf diese Lebensform, der wird sicherlich in dieser Sendung hier noch eine große Rolle spielen, in dieser Sendung mit Ursula Wagner und Daniel Schreiber. Und am Telefon 0800 2254 2254, sage ich auch gleich nochmal, ist Susanne Rothkegel. Frau Rothkegel, schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Allein leben, allein sein, aber nicht einsam sein, so war unser Titel. Wie würden Sie einsteigen in dieses Thema?
Also ich bin seit mehreren Jahren alleine, habe aber zwei erwachsene Kinder und ich genieße das in vollen Zügen. Also ich arbeite noch, ist ja auch immer ein bisschen turbulenter. Ich bin froh, wenn ich dann zu Hause bin und hier ist es ruhig. Ich wohne im Wald, habe einen Garten und kann da richtig schön entspannen, habe nette Nachbarn um mich rum und kann machen, was ich will, im Grunde genommen.
Kann machen, was ich will, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, oder? Sie haben, also wenn ich das so richtig eins und eins zusammenzähle, haben Sie ein Familienleben hinter sich oder auch immer noch, aber jedenfalls zusammengelebt. Das war nicht immer da konnten Sie nicht immer machen, was Sie wollten.
Nein, man ist eingebunden in eine Partnerschaft und Kinder und man muss hier und da funktionieren. Und dann gab es eben eine Trennung. Ich habe die Kinder alleine großgezogen, hat auch alles super geklappt und war gut. Aber es ist auch anstrengend, wenn man dann arbeiten muss und man muss alles voreinander kriegen. Jetzt kann ich kochen, was ich will, essen, was ich will, wann und wie ich will. Kann, wenn ich verreise, auch hier hingehen und dorthin gehen. Ich gehe auch allein ins Theater, ins Konzert. Das macht mir überhaupt gar nichts aus. Und ich habe nette Nachbarn um mich herum. Also es ist
Eine Frage, ich wollte gerade einhaken mit dem, ich gehe allein ins Kino und so, macht mir gar nichts aus. War das immer so oder musste das gelernt werden?
Nee, früher war ich eigentlich wenig im Kino oder bin wenig alleine weggegangen, weil es einfach gar nicht drin saß. Erstmal, als ich dann alleinerziehend war mit den Kindern, ging es kaum. Und irgendwann, gut, ich gehe auch mit Freundinnen, aber wenn ich irgendwo hingehen will, mache ich das nicht unbedingt abhängig davon, ob jemand mitgeht.
Also und das musste sie nicht lernen, sondern das war irgendwie so, weil das kann ich mir vorstellen, gerade wenn man aus Beziehungen kommt, dass man sich das vielleicht erst wieder richtig antrainieren muss, etwas auch allein zu machen. Sie haben auch Ihren Garten und so weiter erwähnt. Ja. Also da dieses, was Frau Wagner vorhin gesagt hat, diese Beziehung Natur und so weiter, spielt das auch eine Rolle, was so fürs Alleinsein eigentlich ganz erfüllend ist?
Bei mir jetzt? Ja, auf alle Fälle. Man kann draußen was machen, ich kann das ja gestalten, wie ich will und es ist entspannend so und man kann spazieren gehen. Also ich finde das sehr schön und eben auch erfüllend oder zeitfüllend auch, aber nicht als Arbeit, sondern wirklich als Entspannung.
Frau Wagner, das ist eigentlich jetzt prototypisch, was Frau Rothkegel hier erzählt, oder?
Absolut. Und ich möchte noch mal einen Aspekt aufnehmen, den wir vielleicht noch gar nicht so betont hatten, was man aber bei Ihnen, Frau Roth-Kegel, hört, nämlich, dass Sie Ihnen Kompetenzen zugewachsen sind, würde ich jetzt so psychologisch ein bisschen sagen. Also dieses auch allein rausgehen können, genießen können, Konzerte, Theater, was vorher wegen Ihrer Lebensweise gar nicht zeitlich möglich war. Und dass Sie das jetzt können, auch allein genießen können, dazu kann ich Sie nur beglückwünschen. Und das ist wirklich ein ganz großer Schritt, um das Alleinsein genießen zu können, dass Sie sich das oder wir uns das dann erlauben und auch ein Stück erarbeiten. Also man weiß es gerade von Frauen, die jetzt getrennt sind oder vielleicht verwitwet, dass die nochmal ganz neu aufblühen. Die Frauen gehen häufig auch aus längeren Beziehungen da gut raus und sagen so, jetzt mache ich das alles, was ich vorher vielleicht ein Stück auch delegiert habe. Ich mache das jetzt mit Freundinnen, aber auch allein. Und da wächst uns wirklich so eine neue Kompetenz zu, dass wir uns in neuen Facetten erleben können.
Also die Höhen und Tiefen des Alleinseins. Jetzt hatten wir gerade die Höhen des Alleinseins. Susanne Roth-Kegel, Dankeschön für Ihren Anruf.
Gerne doch.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende noch. Und eine E-Mail haben wir auch noch, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und da hat uns Susanne Klemm geschrieben. Und die schreibt Folgendes. Ich habe viele Freunde und Hobbys, arbeite sogar noch und bin wohlhabend und unabhängig. Und doch sterbe ich manchmal vor Einsamkeit. Ich finde keinen Partner mehr und weiß auch nicht, wo und wie ich ihn suchen soll. Dating-Plattformen sind nichts für mich. Einsamkeit ist Trauer. Damit muss ich leben lernen. Oder? Fragt sie uns. Fragt sie vielleicht Sie, Herrn Schreiber. Was sagen Sie?
Ja, das ist natürlich eine traurige E-Mail. Und mir tut das total leid. Und gleichzeitig möchte ich eigentlich sagen, dass das Alleinleben und auch Einsamkeit natürlich mit so etwas wie Einsamkeitsfähigkeit einhergeht. Mhm. Und zu dieser Einsamkeitsfähigkeit gehört natürlich auch, dass man sich mit zentralen Aspekten seines Lebens auseinandersetzt, mit all den uneindeutigen Verlusten, die vielleicht gerade sich aufgestaut haben.
Was meinen Sie mit uneindeutigen Verlusten?
Zum Beispiel Fantasien oder Vorstellungen von Zweisamkeit, von Partnerschaft. Mhm. Und es ist ja auch so, dass wir damit aufwachsen, es wird uns überall vorgelebt. Wir haben das verinnerlicht, dass der Sinn unseres Lebens ist, praktisch eine Partnerschaft zu führen. Und das ist sehr schwer, glaube ich, sich davon zu verabschieden. Und das ist natürlich eine der schwersten Sachen für Menschen allgemein, sich von Träumen zu verabschieden, von denen man dachte, die erfüllen sich in jedem Fall. Aber ich glaube, dass es gerade in solchen Momenten eben wichtig ist, einen Schritt zurückzugehen und sich zu sagen, muss ich diesen Partner finden, jetzt im Falle von Frau Klemm? Muss ich das zum Zentrum meines Lebens machen? Muss ich das zu einem Grund machen dafür, wie ich mich fühle, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich dieses Leben lebe, das ich lebe? Ich glaube, wenn man sich etwas mehr damit auseinandersetzen kann, dann ist schon sehr viel gewonnen.
Also wenn man sich tatsächlich die Frage stellt, muss ich, also oder aus welchem Grund muss, genau, meine ich, einen Partner, eine Partnerin finden zu müssen. Ja. Frau Wagner, Sie wollten...
Genau, da würde ich auch noch mal einhaken. Also ich stimme Herrn Schreiber völlig zu, dass dieser Imperativ, wir müssen in einer Beziehung leben und dann muss die auch noch so sein wie in den Hollywood-Filmen, das lastet wie uns auf einen Druck auf unserer Elterngeneration, sage ich mal. Die waren dann irgendwie zusammen, sind irgendwie zusammengeblieben. Heute gibt es sehr hohe Ansprüche auch an Beziehungen. Und insofern würde ich Frau Klemm vielleicht sagen, wirklich noch mal auszuloten, was ist das genau, was ich mir von einer Beziehung, von einer Partnerschaft wünsche, was ich jetzt im Moment mit Freundinnen, Freunden mit meinem erfüllten Leben nicht habe? Und da müssen wir natürlich auf einen Punkt zu sprechen kommen. So, das ist schon auch sowas wie Intimität, Sexualität. Das habe ich eben mit Freunden natürlich nicht. Und das wäre etwas, wovon ich mich verabschiede. Wovon sich aber auch, muss man sagen, Langzeitpartnerschaften zum Teil, wo das ähnlich ist. Ja? Also wo die auch mehr wie gute Freunde leben. Also insofern nochmal genau zu schauen, oder ist es eben die romantische Fantasie? Gibt es da etwas, was ich eingeatmet habe von der Gesellschaft? Also das zu untersuchen. Und dann empfehle ich immer in solchen Single-Phasen wirklich sehr stark den Blick auf das zu lenken, was positiv ist, wofür ich dankbar bin. Und das, wozu bin ich jetzt in der Lage, weil ich allein bin, wenn wir an die vorige Anruferin Frau Roth-Kegel denken. Also was kann ich tun, weil ich allein bin? Ja? Mhm. Dass ich in Utah war, das war in einer Phase Ende meines Single-Lebens. Da bin ich 3 Monate lustig in die USA gefahren. Ich weiß nicht, ob ich das innerhalb meiner jetzigen Partnerschaft hätte machen können. Ja, einfach mal so, mein Mann mich da so gerne hätte ziehen lassen, der jetzt auch zuhört und ich grüße ihn. Aber das sind dann so Dinge, wo ich sage, da wird etwas möglich. Dennoch, sich mit dem Verlust auseinanderzusetzen, eventuell gibt es keine Partnerschaft mehr, ist ein ernsthaftes psychologisches Thema und das können wir auch nicht schönreden mit, ja, tröste dich mal irgendwie. Ja. Das ist eine Trauerarbeit.
Ursula Wagner hier im Deutschlandfunk Kultur, Daniel Schreiber im Deutschlandfunk Kultur und jetzt am Telefon Doris Kirchner. Frau Kirchner, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ja, das freut mich ja.
Ja.
Also ich finde die Sendung absolut spannend, denn Einsamkeit, Alleinsein, das durchzieht mein ganzes Leben. Jetzt bin ich 76. Und ich muss sagen, wenn ich das so höre, bin ich ein ungeschriebenes Buch. Ich kann allen, was Sie dort sagen, zustimmen. Und jetzt in den letzten Tagen, Wochen bin ich auf Folgendes gekommen. Wieder neu, würde ich sagen, greifbar auf diese Selbstwirksamkeit meines Bewusstseins, worauf ich mein Bewusstsein richte. So fühle ich mich dann. Diese Gedanken kommen und die Gedanken erzeugen die Gefühle. Und durchgegangen bin ich wirklich durch Psychiatrieaufenthalte, 4 oder 5 waren das, durch Selbstmordversuch, durch die ganze Lebenskacke, auf Deutsch gesagt, in Anführungszeichen. Und was für mich immer wichtig war, diese Verzweiflung der Einsamkeit, dieses mich hilflos gefangen fühlen, nicht wissen, wie es weitergehen könnte, nur immer wieder kam der Gedanke, das kann nicht wahr sein, so kann das Leben nicht gemeint sein. Und dann bin ich auf diese, ja, was mich immer auch gedrückt hat, diese religiösen Aussagen, also dass das Leben endet mit dem Tod. Ja, so ein abartiger Satz. Ja, und ich bin jetzt drauf gekommen, das Leben kann gar nicht enden. Das physische Leben endet, der Körper verfällt. Das sieht man ja jetzt im Herbst, im Winter zu schon.
Die Blätter fallen, ja.
Die Blätter fallen und die transformieren sich, die verwandeln sich in der Erde und es steigt Neues auf. Und durch solche Naturbeobachtungen oder einfach nur durchs Gucken, Mensch, im Winter, das sieht ja aus wie tot, aber was passiert denn im Frühling? Ja. Und ich glaube, es ist nicht jedem gegeben, alleine in sich das zu finden, Wege zu finden.
Sie haben ja gesagt, Sie haben verschiedene Wege auch hinter sich. Sie haben sich aber beispielsweise in Phasen auch immer wieder Hilfe geholt. Habe ich das richtig verstanden?
Ich musste mir Hilfe holen. Also Psychiatrieaufenthalte waren keine Hilfe, sondern Medikamente. Mhm. Und ich dachte immer, da will was geboren werden und die stecken das von oben zu und verhindern, dass was Neues geboren wird. Ne? Mhm. Und ich will besonders jetzt mal die ältere Generation ansprechen, die ja Eltern hatten, im Krieg noch geboren sind. Meine Mutter war schwanger, als sie geflohen ist, also dass wir gucken, wie fühlen wir uns, womit könnte das denn zusammenhängen?
Herr Wagner.
Woher kommen denn die Gefühle, die ich habe? Warum fühle ich mich so? Es gibt ja nichts ohne Grund, ja? Also dem wirklich nachzugehen, ich habe auch psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen, habe dann selber Körpertherapie-Ausbildung gemacht, einfach um an das eigene Fühlen zu kommen und mir zuzugestehen, wie fühle ich mich wirklich und das auszuhalten. Ich meine, dann fühle ich mich schon mal. Wenn ich Trauer fühle, dann fühle ich mich schon mal.
Das ist ein wichtiges Thema, ich habe jetzt beide Gesprächspartner in eine gezogen. Es gibt hier keinen Herrn Wagner, sondern einen Herrn Schreiber und eine Frau Wagner. Herr Schreiber. Ja. Das Gefühl aushalten, das hat Frau Kirchner eben betont. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern, weil es genau auch ja darum geht, auch in Ihrem Buch immer wieder darum geht, dass man Einsamkeitsgefühle oft wegsteckt, auch aus Scham. Mhm. Aus Scham, weil wir eigentlich in unserer Gesellschaft nicht darüber reden mögen.
Mhm. Ja, ich fand es sehr schön, was Frau Kirchner gesagt hat, unter anderem, weil es so einen Lebensweg beschreibt und eine lebenslange Auseinandersetzung mit solchen Themen. Und häufig gehört eben zu dieser Auseinandersetzung auch eine Auseinandersetzung mit psychischen Problemen, mit psychischen Dilemmata. Und ich kenne das sehr gut aus meinem Leben. Und gerade das ist etwas, worüber wir eben nicht reden wollen. Wir wollen auch als Gesellschaft nicht über Einsamkeitserfahrungen sprechen. Unter anderem, weil wir es nicht können, weil es eine psychologische Hürde gibt. Das ist psychologisch relativ gut erforscht von Psychologen wie Frieda Fromm-Reichmann oder Robert Wise. Es ist so, dass wir Einsamkeitserfahrungen sofort abspalten, wenn wir sie erfahren, weil sie eben so schwer, so traumatisch sind. Und was letztlich dazu führt, dass wenn wir anderen Menschen begegnen, die vielleicht im Moment eine Einsamkeitserfahrung haben, dass wir uns nicht in Beziehung setzen können zu denen, weil wir unsere eigenen Einsamkeitserfahrungen eben verdrängt haben. Und das heißt, das Reden darüber ist sehr schwer und das ist aber genau das, was letztlich hilft. Ja. Und ich finde das total schön, auch zu sagen, ja, ich habe psychologische Hilfe in Anspruch genommen, ich habe Medikamente ausprobiert, ich war in Krankenhäusern und oder ich habe zu einer Spiritualität gefunden. Und ich glaube, dass halt dieser Weg letztlich für jeden Menschen sehr einzigartig ist und dass man diesen eigenen Weg eben finden muss und dass man seine eigene Einsamkeitsfähigkeit sozusagen ausbauen und finden muss. Da kann es kein so Pauschalrezept dafür geben, sondern das macht man eben nur, indem man es erfährt und indem man es durchlebt und indem man sich sein Leben neu organisiert.
Und deshalb vielen Dank, Frau Kirchner, dass Sie uns haben teilhaben lassen, wie Sie es genannt haben, an dem ganzen
Lebenstag. Ich würde auch gerne noch, genau, Frau Kirchner, eine Sache noch sagen. Sie haben so eine lebendige Stimme. Sie klingen überhaupt nicht wie 76 und was Sie durchlebt haben, hört man Ihrer Stimme auch nicht an. Und ich finde es, glaube ich, wirklich ein Segen, dass Sie die Spiritualität gefunden haben und den Zugang über den Körper. Das würde ich vielleicht in der nächsten Runde noch.
Also, Frau Kirchner.
Und ich bin zum Lebenssurfer geworden.
Das ist auch ein gutes Motto. Ich danke Ihnen für den Anruf hier in unserer Sendung 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir sind im Gespräch über Alleinsein. Und wir haben gerade von unserer letzten Hörerin noch einen Aspekt offen gelassen, den wir hier besprechen wollten, zusammen mit dem Autor Daniel Schreiber und mit Ursula Wagner, Diplompsychologin und Autorin. Frau Wagner, der Aspekt Körper, die Körperlichkeit im Alleinsein auch vielleicht neu finden. Das hatten Sie mir jetzt eben nochmal gesagt, wollten Sie unbedingt noch was drauf anfügen?
Ja, unbedingt, weil ich finde, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, um sich mit sich selbst und vor allen Dingen im Alleinsein wohlzufühlen. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Also springe ich morgens unter die Dusche und sage, ne, ich kenne dich nicht, aber ich schrubb dich trotzdem ab? Oder kann das was Genießerisches bekommen? Also ich finde, dass das Alleinsein, gerade auch wenn man jetzt vielleicht aus der Kinderphase kommt, wirklich eine Phase sein kann, wo man sich selbst fürsorglich und liebevoll begegnet und genussvoll. Und das führt auch dazu, dass man sich weniger einsam fühlt. Also sich im Körper verankert fühlen, positiv und liebevoll verankert zu fühlen, das hilft uns sehr, zu unserem Umfeld, zu unserer Umwelt Kontakt aufzunehmen. Und das ist für Alleinlebende wirklich auch extrem wichtig, berührt zu werden. Also buchen Sie sich, wenn es geht, eine Massage oder machen Sie einen Austausch. Ich mache bei dir was im Garten, du massierst, kennen Sie eine Physiotherapeutin als Freundin. Wäre das prima, denn tatsächlich physische Einsamkeit, wissen wir auch bei älteren Menschen, ist furchtbar und war auch das, was in der Corona-Krise wirklich dann die Alleinlebenden, auch die jüngeren Singles, wirklich ausgenockt hat, diese fehlende körperliche Berührung. Also das ist ein wichtiger Aspekt, um sich wohlzufühlen.
Herr Schreiber, da würden Sie sicherlich noch was ergänzen.
Ja, also ich stimme dem sehr zu, was Frau Wagner gesagt hat. Und für mich persönlich ist eine Arbeit am Körper extrem wichtig. Und ich glaube, es ist gerade das, was man, wenn es einem nicht gut geht, als erstes aufhört. Ne? Also man hört als erstes auf, laufen zu gehen oder Yoga zu machen. Und ich muss mich gerade in dunkleren Phasen, ich häufig im Winter habe, aber auch natürlich während der Pandemie, darüber sprechen wir vielleicht noch, immer wieder daran erinnern, dass es wichtig ist, diese Dinge zu machen und dass ich mich selbst viel besser fühle. Und ich habe es gerade mit Yoga. Yoga ist etwas, was mir in meinem Leben schon sehr oft geholfen hat und was aber immer wieder etwas ist, was ich aufhöre, wenn es mir wieder besser geht. Und was interessant ist, weil eigentlich sollte ich das immer weitermachen und ich tue es nicht. Damit wieder anzufangen und auch gerade dann wieder anzufangen, wenn ich glaube, es hat eh keinen Sinn und es hat eh keinen Zweck, gerade dann anzufangen, glaube ich, das ist wirklich gut.
Ja. Unsere Hörerin Elina Kritzokat, die bestätigt das in ihrer Mail. Sie schreibt, mir hilft bei Einsamkeit draußen sein in der Stadtnatur, den Himmel anschauen, mir in Erinnerung rufen, dass ich vielfältige Verbindungen und gute Freundschaften habe. Sauna, Bewegung, Musik und Singen, schreibt sie, hilft ihr. Was ich schwierig finde, dass das immer wieder neu austariert werden muss und eine positive Selbstfürsorge im Grunde nie endet. Man ist da nie fertig. Und das schreibt sie jetzt an Sie, Herr Schreiber. Würde Daniel Schreiber das bestätigen? Und wenn ja, wie geht er damit um? Manchmal bin ich müde.
Ich würde das in jedem Fall bestätigen. Und ich glaube, dass es eben bestimmte Phasen im Leben gibt, wo man sich verstärkt damit auseinandersetzen muss. Selbstfürsorge ist nichts, was irgendwann aufhört und was aufhören kann. Aber vielleicht, was den Blick der Hörenden vielleicht so ein bisschen trübt, ist eben die vergangenen 2 Jahre fast der Pandemie. Und ich glaube, dass wir vor allem müde sind, weil diese vergangenen 2 Jahre für uns alle bedeutet haben, dass wir verstärkt dieser Selbstfürsorge nachgehen müssen, dass wir uns verstärkt mit neuen Situationen auseinandersetzen müssen, dass wir uns immer wieder selbst neu finden müssen. Und das ist natürlich anstrengend. Aber ich glaube, man darf nicht aus den Augen verlieren, das wird irgendwann auch aufhören. Und wir entwickeln diese Fähigkeit und es werden in jedem Fall Zeiten kommen, wo das vielleicht nicht so zentral sein wird in unserem Leben.
Ja, also auch die Müdigkeit durchaus einfach mal anerkennen. Genau. Eva Kohlrusch ist am Telefon. Frau Kohlrusch, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Unsere Sendung Alleinsein, was würden Sie dem beitragen?
Für mich ist wichtig festzustellen, wir sind ja nie nur immer eine Person. Wir sind eigentlich viele. Ich bin zumindest 2. Die eine ist die das Alleinsein und den Raum für sich geradezu ekstatisch sucht. Ich brauche den. Ich möchte manchmal nicht gestört werden. Ich arbeite ja als Autorin und da braucht man einfach seinen Raum um sich. Aber die zweite Person ist die, die völlig erstarrt zur Kenntnis nimmt, ich bin allein. Mein Mann ist 2014 gestorben. Wir waren 40 Jahre ein Paar. Und ich habe erst nach seinem Tod die große Lücke gemerkt, wie das ist, wenn er nicht mehr mein Gedanke ist und ich sein Gedanke. Ich bin seine Behüterin, er ist mein Behüter. Das war plötzlich zu Ende. Und dieses Gefühl, ich bin allein, weitet sich ja unheimlich groß aus. Plötzlich stehst du da in dieser Welt und weißt, ich bin auch allein. Ich bin aber auch allein verantwortlich für mich. Ich werde dieses Jahr 79 und ich habe im vergangenen Sommer ein ganz irrsinnig blödes Gefühl für mein eigenes Selbstbild gehabt. Ich habe einen Film gesehen, in dem mich ein Thema sehr berührte. Es ging um eine Mutter, bei der alle Kinder irgendwas, erwachsene Kinder erwarteten, sie gleichzeitig aber auch beschützen wollten und jede was entgegenbringen. Und irgendwie gab es diesen Kampf. Und immer war das aber so, dass jeder von seiner Mutter oder von ihrer Mutter etwas erwartete. Und ich saß auf meinem Stuhl und dachte plötzlich, ich hatte nie eine Mutter. Ich hatte auch nie einen Vater. Ich bin mit meiner Schwester zusammen bei den Großeltern aufgewachsen. Und als die tot waren, war da eben auch niemand, in den man sich hätte schmiegen können. Irgendwie, du hilfst mir schon, du bist immer für mich da, du bist überhaupt immer für mich da gewesen. Da war eine so kalte Lücke. Aber das Irre ist, dass man diese Lücke in manchen Minuten wie ein Riesengeschenk nutzen kann, dass man sich nämlich hineindenken kann in die Welt. Ich glaube, es gibt ein Zitat, ich glaube, das ist von Wittgenstein, ich habe das gerne im Kopf. Es kommt nicht darauf an, wie die Welt ist, sondern dass sie ist. Und diese Wahrnehmung, dass die Welt da ist, ist etwas, was einen sehr glücklich umhauen kann und gleichzeitig aber auch dich ja wirklich klar macht, im Grunde sind wir immer alle allein am Ende. Ich bin natürlich mit 79 jetzt etwas ängstlich in meinem Single-Leben, dass mir irgendwas passieren könnte und niemand merkt es. Und ich werde auch an kein Telefon mehr kommen, um es jemandem zu sagen. Ja. Das ist zum Beispiel eine ganz schreckliche Idee. Andererseits muss ich sagen, ich habe eine ganze Handvoll Freunde, die mit mir, die bereit sind, auch meine Gedankenstürze am Telefon anzunehmen, die genug Geduld haben, sich alles anzuhören, was ich gerade neu entdeckt habe, was ich gelesen habe, worüber ich schreiben will und was ich austauschen kann. Aber
Sie haben uns jetzt hier, Frau Kurisch, auch an sehr vielem teilhaben lassen, was ich gerne noch einmal vielleicht auch einordnen lassen wollte, weil Sie so viele Dinge gesagt haben. Mir ist vor allem im Kopf, ich bin zwei Personen. Zwei Personen, die unterschiedlich quasi mit dem Alleinsein umgeht. Frau Wagner, das ist
Das ist wirklich unsere psychologische Grundaufgespanntheit als Menschen auch. Schon Babys wollen wirklich auch allein sein. Die brauchen Zeiten, wo sie Eindrücke verarbeiten. Und wenn man jetzt Autorin ist, Herr Schreiber ist das, ich bin das auch und Frau Kurisch offensichtlich ja auch, dann braucht man das einfach. Da merkt man das nochmal mehr, dass man das braucht, dieses Alleinsein, wo das Ganze durchgeschüttelt werden durch Kontakte, ich sag mal wie so ein Wasserglas, wo sich dann so der Sand setzt und dass es klar wird. Das ist wirklich so ein Geschenk des Alleinseins. Das haben wir schon als Homo sapiens, als Babys in uns. Das andere ist aber eben die Aufgespanntheit des Menschen im Sozialen, auch das schon als Kind, als Baby. Wir können ohne andere nicht überleben, und zwar wirklich die ersten 5 bis 10 Jahre fast nicht. Und dann dieses, was Frau Kurisch jetzt gesagt hat, dass wir dann, wenn wir eine sehr enge Paarbeziehung eingehen, über 40 Jahre und dann einen Menschen zum zentralen anderen machen, der meine Gedanken denkt, mit dem ich das austausche. Das ist dann ja eine freiwillige Wahl, ergibt sich so. Und dann kommt natürlich eine Riesenlücke, wenn das so ist. Und von daher sind sie nicht nur zwei, sondern vermutlich drei. Aber diese Aufgespanntheit zwischen der Sehnsucht nach Alleinsein und der Sehnsucht nach Kontakt, das ist das Menschsein. Ja, und damit müssen wir uns gegeben auseinandersetzen.
Frau Kurisch, also vielen Dank, dass Sie uns auch daran haben teilhaben lassen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und begrüße jetzt am Telefon Katrin Sabin. Katrin Sabin, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag. Ja, ich würde gerne sagen, dass ich mich sehr finde in dieser Sendung.
Das
ist schön.
Ich mich
sehr über das Thema freue. Und ich würde mich auch gerne nochmal bei Herrn Schreiber bedanken, irgendwie, dessen Buch ich auch gerade höre und wo ich mich auch sehr drin wiederfinde.
Danke.
Ja, zu meiner Person. Also ich bin knapp über 40 und bin jetzt seit 3 Jahren Single. Das heißt, ich war jetzt auch die ganze Corona-Zeit alleine mit mir. Und was mich sehr getragen hat, ist zum einen meine wunderschöne Wohnung, die mitten in der Natur liegt. Mhm. Ich fand auch den Begriff des All-Eins-Sein, den kannte ich vorher nicht. Aber da habe ich sofort gedacht, ja genau. Also das war auch etwas irgendwie, was ich erlebt habe in den letzten Jahren, wo ich so glücklich war mit meiner Wohnung. Meine Freunde tragen mich natürlich, die sehr wichtig sind. Lange Beziehungen, enge Freundschaften, die tragen. Und was ich aber auch ganz wichtig finde, oder was vorhin auch schon gesagt wurde, ist das Bewusstsein bewusst lenken. Und ich lenke das Bewusstsein sehr ins Handeln. Also ich bin Ergotherapeutin von Beruf. Und bin auch ein sehr kreativer Mensch, mir ist eigentlich nie langweilig. Und wenn ich nicht zu depressiv bin, um zu handeln, dann ist das etwas, was mich sehr erfüllt. Und
Schön, dass Sie uns das hier mitgeteilt haben. Auch bei Ihnen auch scheint wieder dieses, es gibt diese und diese Phasen. Dankeschön, Frau Sabin, für Ihren Anruf. Allein sein, die Höhen und Tiefen des Single-Lebens. Wie gefällt es Ihnen, allein zu leben? Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Alleinsein? Sind Sie vielleicht auch eigenbrötlerisch geworden? Oder wie erleben Sie die Distanz während Corona? All diese Fragen können wir hier wenden, zusammen mit Ursula Wagner, Diplompsychologin und Autorin, und Daniel Schreiber, Journalist und Autor hier im Deutschlandfunk Kultur mit der Telefonnummer 0800 225 42 254. Können Sie sich einschalten oder aber mit E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und da möchte ich Ihnen mal zwei vorlesen, nämlich eine von Inga Kellner aus Berlin, 72 Jahre jung, wie sie schreibt. Ein Thema, das immer mehr Menschen betrifft. Aus der Gemeinschaft einer Familie heraus mag das erstmal positiv sein, wie bei einer Hörerin, auf die sie sich beruft, die auch gesagt hat, also jetzt genieße ich das Alleinsein erstmal. So, das kann ich auch von mir sagen, schreibt Frau Kellner. Doch irgendwann kam bei mir auch die Sehnsucht nach Gesprächen, Vertrautheit, Unterstützung, die ich nicht außerhalb einfordern musste. Und das mag dann der Punkt sein, wo die Einsamkeit von einem Besitz ergreift und man in dieser Schleife ja vielleicht auch hängen bleiben mag. Ähnlich äußert sich Gudrun Allstedt. Als überzeugt allein lebende Frau möchte ich einen weiteren Aspekt ins Gespräch bringen. Sie ist 64 Jahre alt, bestens eingebunden, familiär wie über Freundinnen und Freunde auch. Also es geht mir gut. Doch in Zeiten, in denen ich sehr gefordert bin, wie momentan, wo ich zum Beispiel mich um die Wohnungsauflösung meiner Mutter kümmern muss, ein Heim suchen etc., da fehlt mir dieser selbstverständliche Begleiter, die selbstverständliche Begleiterin, dieser Rückhalt. Also ein ganz wichtiges Thema hier, die Selbstverständlichkeit, die man vielleicht ja in einer Partnerschaft oder so ja erwarten kann oder hat. Vielleicht ist das auch ein Thema für Bernd Muckenfuß. Schönen guten Tag, Herr Muckenfuß.
Guten Tag. Für mich ist das eigentlich kein so ein Thema, muss ich gestehen, weil ich habe mich schon sehr früh entschieden, alleine zu leben. Und ich genieße das Alleinleben. Ich finde, es entspricht mir. Alleine leben heißt nicht, dass ich nicht einen Freundeskreis habe, in den ich eingebunden bin, in dem ich aufgefangen werde, der mir auch in Situationen, wie Sie gerade beschrieben haben, helfen würde. Aber ich möchte nicht in einer Beziehung leben, wo man so eng aufeinander drauf sitzt. Das finde ich einfach nur schlimm. Und was mir immer auffällt, ist dieses teilweise fehlende Verständnis der Umwelt, dass man sich wohlfühlen kann, wenn man alleine ist. Sondern das heißt immer, du musst doch traurig sein, du musst doch und so.
Begegnet Ihnen ja, dass Sie also, obwohl Sie, wie Sie ja beschrieben haben, jetzt seit vielen, vielen Jahren so leben, wird Ihnen nach wie vor entgegengebracht, du müsstest doch eigentlich oder bist du auf der Suche nach? Ach so.
Ja. Also ich war beruflich in der Weihnachtszeit immer sehr eingespannt. Deshalb war meine Maxime, die zwei Weihnachtsfeiertage, die gehören mir. Da will ich keinen sehen, da will ich mit keinem reden, da will ich, die gehören nur mir. Mhm. Und dann klingelt's halt an der Tür und am Anfang habe ich noch aufgemacht und dann standen die Leute davor, ach, du musst doch an Weihnachten nicht alleine sein. Und sie haben es ja gut gemeint, das akzeptiere ich. Nur sie haben nie verstanden, dass sie mir den Tag versaut haben dadurch.
Konnten Sie das nicht sagen? Also hätten Sie es nicht?
Ich habe es irgendwann gesagt. Einige Leute waren dann auch beleidigt. Es sind auch Freundschaften dadurch zu Ende gegangen. Aber ich habe für mich einfach auch gelernt, wenn es klingelt, man muss ja die Tür nicht aufmachen.
Ja, da sind Sie vielleicht aber auch, ich meine, ich habe jetzt eben das Wort eigenbrötlerisch verwendet. Würden Sie das bei sich vielleicht beobachten? Weil das sagt man ja vielen nach, die lange alleine sind, dass sie...
Nein, eigenbrötlerisch würde ich nicht mich bezeichnen. Nur ich würde es einfach sagen, dass ich auch das Recht habe, an zwei Tagen am Jahr für mich zu entscheiden, ich bin nur für mich alleine. Ich bin für niemanden erreichbar und ich bin für niemanden da. An allen anderen Tagen des Jahres, 363 Tage, stehe ich allen Leuten zur Verfügung und bin auch bereit, jedem sofort zur Hilfe zu eilen, wenn irgendwas rein muss. Ja. Aber ich finde, zwei Tage für sich zu beanspruchen, hat nichts mit eigenbrötlerisch zu tun.
Da steckt ja viel drin in dem, was Sie jetzt erzählt haben. Mir fällt ein, also so an Feiertagen, also würde ich ähnlich sehen wie Ihr Bekanntenkreis, würde ich auch immer denken, jemand, der alleine lebt, ach Mensch, vielleicht meldest du dich da extra mal, die könnte jetzt einsam sein. Also gerade so Feiertage, gerade Weihnachten wahrscheinlich, animiert sehr viele da drüber so nachzudenken. Herr Schreiber, wie haben Sie das? Wie erleben Sie das? Was Herr Muckenfuß jetzt so sagt? Also das eigentlich aus einem guten Impuls heraus, nämlich jemanden nicht allein zu lassen, aber die Entscheidung eigentlich nicht so richtig respektiert wird von der Umwelt.
Mhm. Ja, ich kann mich damit identifizieren, dass dieser Blick von außen, dass man oft das Gefühl vermittelt bekommt, dass man ein Leben lebt, das nicht so ganz so gut ist und dass man sich doch eigentlich schlecht fühlen müsste damit. Und die Wahrheit ist natürlich, dass viele Menschen das Alleinsein, das Alleinleben wählen und auch viele Menschen, die es nicht bewusst wählen, aber für die es einfach so eintritt im Laufe des Lebens, vielleicht für eine bestimmte Zeit, vielleicht längerfristig, so, vielleicht sogar für immer, dass sie trotzdem ein schönes Leben haben, wo sie eben gerne zwei Tage allein sind zu Weihnachten. Mir sind jetzt so verschiedene Aspekte noch aufgefallen, die ich noch vielleicht noch was sagen würde dazu. Und zwar in den E-Mails. Die Idee, dass man irgendetwas nicht einfordern muss, also dass man Gespräche nicht einfordern muss, wenn man in Beziehungen lebt. Oder dass man, wenn man bestimmte stressige Zeiten durchmacht, dass einem da eine besondere Sehnsucht ergreift. Und ich glaube, man darf vielleicht, wir neigen dazu, Paarbeziehungen auch zu idealisieren, natürlich. Denn natürlich muss man eben auch in Paarbeziehungen Gespräche einfordern. Natürlich ist es da auch extrem wichtig, gut zu kommunizieren und nicht zu erwarten, dass Dinge von selbst passieren. Und ich persönlich in meinem Leben kann mich mit all diesen Dingen sehr gut identifizieren, weil ich habe beides. Also ich bin gerne allein, ich lebe auch gerne allein, aber natürlich habe ich trotzdem Tage und auch stressige Zeiten, in denen mich so eine Sehnsucht einholt. Und das ist auch ein Aspekt, der wichtig ist und den man auch akzeptieren muss und mit dem man auch eben leben muss.
Zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass man auch in einer Paarbeziehung vielleicht etwas einfordern muss, passt eine ganz kurze E-Mail von Bernhard Kruse aus Laatzen. Der schreibt nämlich ganz einfach mit dick gedruckt, lieber allein als gemeinsam einsam. Also auch in Paarbeziehungen muss es ja nicht immer gemeinsam zugehen. Herr Muckenfuß, das war toll, wie Sie das geschildert haben. Also jetzt gerade so diese Entscheidung allein sein und die Akzeptanzforderung eigentlich auch an die Umwelt. Akzeptiert, ja, dass ich glücklich bin allein.
Vor allen Dingen, wenn man kommuniziert, dass man so in seinem Leben glücklich ist und dass man so leben will, dass dann die anderen trotzdem immer meinen, ja, der sagt es ja nur, es ist, wir wissen es ja besser. Und das ist das, was mich manchmal etwas stört, aber womit ich auch leben kann.
Herr Muckenfuß, machen Sie es gut.
Dankeschön, Sie auch.
Ein schönes Wochenende wünsche ich und begrüße am Telefon Juli Reinke. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Ja, allein sein. Bei Ihnen
genau.
Auch ein Thema.
Ja, ich fahre seit 2,5 Jahren mit meinem Van alleine durch Europa und ich lebe auch in diesem Fahrzeug. Das ist mein Zuhause.
Aha.
Und ich kann diese Zeit jedem nur empfehlen. Also es ist so schön, einfach mal alleine zu entscheiden, wie fühle ich mich, wo möchte ich heute hinfahren, wo möchte ich heute schlafen, wen möchte ich treffen. Also dieses Alleinsein hat sehr viele Vorteile, auch zu sich selbst zu finden. Ich freue mich immer über Gesellschaft. Ich treffe Communities, Freunde, Familienmitglieder. Aber die Freiheit, die ich habe, alleine alles zu entscheiden, das ist ein ganz wunderbarer Lebensstil, den ich sehr weiterempfehlen kann.
Frau Reinicke, haben Sie das, das hört sich so an, als ob Sie, ich sage es jetzt mal so ein bisschen krass, also die Brücken hinter sich auch abgebrochen haben? Also Sie haben Ihr Leben jetzt tatsächlich auf diesen Van, also auf dieses Herumziehen reduziert und alles andere aufgelöst? Oder gibt es da etwas, wo Sie auch wieder hin zurückkehren können, wenn Sie wollten?
Ich habe alles aufgelöst. Also ich habe meine Wohnung untervermietet auf lange Zeit. Ich könnte theoretisch die nochmal zurücknehmen, aber ich möchte nicht zurück nach Berlin in die Stadt. Ich bin auf dem Weg in ein neues Leben und lerne gerade halt ganz viele neue Skills. Ich komme aus dem Medienbereich, aber ich möchte jetzt eher so ins Retreat Center Landwirtschaft, also ganz neuer Lebensstil, den ich jetzt gerade finde und bin auf so einer Selbstfindungsphase. Ja. Und ich wünsche mir auch langfristig in eine Beziehung wieder zu kommen, aber nicht so wie die Beziehung, die ich kenne von früher. Also wirklich, wo jeder so seinen eigenen Raum hat, so stelle ich mir es vor. Und es gibt andere Paarmodelle als das allgemein Bekannte, die ich jetzt auch erfahre auf dieser Reise.
Also ich frage deswegen nochmal nach, weil das ja jetzt schon eine Form doch nochmal auch anders ist als der Hörer eben vorher, der gesagt hat, akzeptiert jetzt mal, dass ich auch glücklich bin alleine, so ein bisschen an die Gesellschaft gerichtet. Sie gehen ja eigentlich noch einen Schritt weiter. Ihre Freundeskreise oder Ihr Freundeskreis, haben Sie den quasi jetzt auch noch mit im Gepäck? Also lassen Sie den teilhaben oder sind es diese neuen Communities, von denen Sie gesprochen haben, die jetzt eigentlich so Ihre Beziehung darstellen?
Es ist so, ich habe durch Social Media die Möglichkeit, mein Leben mit meinen auch alten Freunden zu teilen. Ich durch Videotelefonate kann ich Gespräche führen und bin so verbunden mit Freunden, die in der ganzen Welt verteilt sind. Aber ich fühle mich jetzt auch nicht mehr als deutsche Berlinerin. Also mein Zuhause ist irgendwie so Europa, die Welt auch. Es gibt ja auch diesen Begriff Digital Nomad, da gehöre ich auch dazu. Also unser Zuhause ist irgendwie weiter gefasst und Freundschaften sind nicht lokal mehr, sondern überall. Ja, also ich nehme die mit, meine Freunde, durch mein Telefon und meine Internetverbindung.
Ja, das ist vielleicht auch ein ganz, ganz interessanter Aspekt jetzt nochmal so rausgegriffen, Frau Wagner, wo hier gerade angesprochen wird, also die Freundschaften in unseren Zeiten auch etwas anders zu pflegen. Hat das nochmal, also gibt das nochmal einen ganz anderen, ja, Einfluss auf das Alleinsein? Was würden Sie sagen, Frau Wagner?
Auf jeden Fall. Ich habe wirklich überlegt, ob ich nach diesen Corona-Zeiten jetzt noch ein Update für mein Buch mache. Das hat sich jetzt aus verschiedenen Gründen erstmal nicht ergeben, ist aber tatsächlich etwas, was ich selbst auch erlebt habe, was uns durchaus bereichern kann. Also Familienkontakte zu pflegen, wo wir dann eben aus Not eine Zoom-Session gemacht haben, wo ich dachte, Mensch, aus den entlegenen Teilen der Republik jetzt haben mich die sonst zu Weihnachten oder zu Neujahr oder um die Tage herum nicht gesehen. Da kommt auf jeden Fall eine Erweiterung auf uns zu. Es gibt aber natürlich auch diesen Verlust. Also eine digitale Begegnung kann sehr, sehr vieles möglich machen und den Kontakt aufrechterhalten, aber nicht die physische Berührung. Und das ist wirklich, das ist der entscheidende Unterschied. Ja. Was ich jetzt bei der Hörerin, bei Frau Reinke höre, ist vor allen Dingen, dass sie sich in einer Übergangsphase befindet. Ja, es soll ja auch wieder hingehen in eine wie auch geartete Beziehung oder Gemeinschaft und in ein neues Leben. Ein neues Lebensmodell. Und da sind solche Wanderjahre, ja, das hatte man früher sogar bei Handwerkern, die mussten ein Jahr oder, nee, drei Jahre war das, glaube ich, auf Wanderschaft gehen. Das ist eine tolle Sache. Und so habe ich ähnlich meinen Aufenthalt in den USA erlebt. Der war jetzt nur 3 Monate, aber auch davor, es war eine sehr intensive Zeit. Und das kann ich nur empfehlen, also dass sich jemand solche Wanderjahre mal gönnt und da auch alleine ist und dann eben von den Kontakten lebt, die sie da haben. Ja. Und es wird dann in neue Beziehungen gehen und wir werden durch solche Phasen, können wir auch, müssen nicht, aber können auch neu beziehungsfähig werden, weil wir selber mit uns gut gelebt haben.
Frau Reinke, wenn ich es richtig verstehe, also bei Ihnen werden die Wanderjahre noch andauern.
Ja, also man redet ja immer von so 7 Jahren, ist eine Phase. Ich habe vor 6 Jahren meinen Beruf gekündigt und bin losgezogen. Also ich hoffe, dass es jetzt vielleicht noch ein Jahr geht. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe auch immer wieder engere Beziehungen, aber es hält halt nicht lange an und es ist auch okay so. Ich will auch an nichts festhalten, sondern im Moment mehr sein und genießen und ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Man
ja. Weiß es ja nicht. Viel Glück dabei. Ein ganz interessanter Dankeschön. Aspekt hier in der Sendung ums Alleinsein. Um die Höhen und Tiefen des Alleinseins. Und ich habe jetzt hier mehrere E-Mails, die so ein bisschen auf ein Thema hinschreiben. Ich fasse die mal zusammen. Holger Friedrichsson schreibt uns, ist unsere Gesellschaft durch das selbstoptimierende neoliberale Erfolgskonzept, in dem das Individuum zum ausbeutbaren Objekt degradiert wird, zunehmend narzisstisch geworden? Wie sieht es mit Bindungstypen in den Familienkonzepten aus? Bindungsstörungen gelegt im neugeborenen Säuglings-Kleinkindsalter. Also das, die Gedanken, die Fragen von Holger Friedrichsson. Frank Reginald Wolf und Familie schreiben uns, sehen Sie wie ich einen Zusammenhang zwischen der egozentrierten Individualisierung und den Millionen von Singles in Deutschland, die allenfalls vorübergehend gemeinschaftsfähig sind? Welche Möglichkeiten eine Single-Wende sehen Sie für die Zukunft? Beziehungsweise wo verorten Sie die Wurzeln des Übels? Und noch eine E-Mail, die uns anonym erreicht hat. Ich selbst bin 25, lebe allein und war noch nie in einer Beziehung. Diese chronische Beziehungslosigkeit erfahre nicht nur ich, sondern auch immer mehr meine AltersgenossInnen. Meines Erachtens verweist dies auf eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung der Vereinzelung, mit der wir umgehen lernen müssen. Leider haben wir aber gerade in der Pandemie gesehen, dass alternative Formen des Miteinander und gemeinsamen Lebens von Menschen außerhalb der Kernfamilie, der heteronormativen Kernfamilie in unserer Gesellschaft und vor der Politik seitens der Politik keine Wertschätzung entgegengebracht wird. Also drei E-Mails, die jetzt so ein bisschen versuchen zu erfragen, zu erfahren, ob Beziehungslosigkeit nicht eigentlich auch dahinter steckt. Chronische Beziehungslosigkeit, egozentrierter Individualismus, das waren so Stichworte. Frau Wagner, was würden Sie sagen?
Geht an mich als Psychologe, nicht? Und auch dem soziologischen Blick, auch an Herrn Schreiber. Also erstmal ist Individualisierung ein Fortschritt in der Menschheit. Ja? Also dass wir individuell fähig sind zu handeln, dass wir eigenständig werden, das ist jedenfalls ein Fortschritt. Das kann natürlich umschlagen in so etwas, dass wir dann die Beziehungsfähigkeit wieder ein Stück einbüßen, aber Single sein und beziehungsfähig sein, das sind zwei unterschiedliche Dinge, die auch gut zusammengehen können. Ich kann auch beziehungsunfähig in einer Beziehung und in einer Familie sein. Wer von uns kennt nicht die Paare, die man sieht, oder Familien, wo Vater und Mutter sich anschweigen und lieber auf die Handys gucken? Das ist ja auch keine Beziehungsfähigkeit. Also der Status, in einer Partnerschaft zu sein oder verheiratet zu sein oder eine Familie zu haben, sagt noch nichts aus über die Beziehungsfähigkeit. Da würde ich die Hörer bitten, nochmal vielleicht auch zu differenzieren. Generell sind wir in der westeuropäischen Gemeinschaft eher individuumszentriert als, sagen wir mal, in allen asiatischen Ländern, auch jetzt im 21. Jahrhundert. Das ist ein Stück unserer Entwicklung. Und wie gesagt, ich sehe da auch viel Positives drin, individuell fähig zu sein, in einer Bindung zu bleiben. Und sicher haben wir natürlich ein Stück weniger, sage ich mal, Frustrationstoleranz im Sinne von in sehr schlechten, vielleicht auch destruktiven Beziehungen zu bleiben. Und da sagt die Psychologie wirklich, Frauen leiden unter schlechten Beziehungen, also wo es wirklich Abwertung gibt und verbale Gewalt oder vielleicht auch andere, leiden darunter mehr als Männer, die sich eher so ein bisschen durchwursteln. Und man kann Frauen, die in wirklich schlechten Beziehungen leben, nur wirklich ermuntern, in das Alleinsein zu gehen, weil das wirklich auch körperlich schädigt. Aber ganz, also so negativ wie die Hörer würde ich das wirklich nicht sehen. Ich sehe da eher viel Positives auch.
Herr Schreiber, würden Sie das ergänzen wollen?
Ja, ich wünsche, Sie könnten mich gerade nicken sehen. Weil ich finde es total richtig, was Frau Wagner gesagt hat. Ich finde es ist im Grunde eine Frechheit, den 17,5 Millionen Single-Menschen in Deutschland vorzuwerfen, sie wären egozentrisch.
Nein, da will ich jetzt mal die Schreiber und Schreiberinnen in Schutz nehmen, wahrscheinlich einfach aus einer Sorge oder vielleicht Beobachtung heraus, können wir ja nicht wissen, aber einfach so.
Ich weiß, was Sie meinen, vielleicht spitze ich das gerade ein bisschen zu sehr zu. Ich finde, es sind die drei E-Mails, die Sie vorgelesen haben, sind eigentlich drei verschiedene Punkte. Die zweite E-Mail, die der Familienvater geschrieben hat. Ich muss da wirklich auch nochmal betonen, dass es sehr viele egozentrische Menschen in Familien, in Beziehungen gibt, dass wir in einer Welt leben, die sehr immer noch patriarchisch organisiert ist, in der die immer noch darauf beruht, dass Frauen emotionale Arbeit in heterosexuellen Beziehungen leisten, die sie nicht leisten sollten, wo es immer noch sehr viel Gewalt gibt. Und all das zu verneinen und zu sagen, diese Single-Leute sollten sich in Beziehungen begeben, weil sie sind ohnehin so egozentrisch, ist absurd. Aber vielleicht diese beiden anderen Punkte. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich in so einer großen Vereinzelungsphase leben. Und ich glaube, dass es, wenn man 25 ist, dass natürlich diese Sehnsucht nach einer Beziehung sehr schmerzlich sein kann. Und ich glaube aber auch, und da würde ich der Schreiberin Hoffnung geben wollen, dass sich das ändert. Weil natürlich ist es so, wenn man diese Einsamkeitsphasen erlebt, dass sie auch eine Funktion haben. Und zwar, wir brauchen auch diese Einsamkeitsphasen, um uns über Dinge klar zu werden, um uns selbst neu zu begegnen, um erfahren zu können, wie viel Nähe wir wirklich brauchen in unserem Leben, was für eine Art von Beziehung wir möchten. Und deswegen, ich würde das auch überhaupt nicht so skeptisch sehen. Und ich glaube nicht, dass Menschen heute beziehungsunfähiger sind als vor 20 Jahren. Ich glaube eher, dass die Beziehungen, die es gibt heute, bessere Beziehungen werden insgesamt.
Das geht auch in die Richtung von der anonymen, von dem oder der anonym schreibenden Person, weil die gerade betonen wollte, dass unsere Gesellschaft eigentlich unterschiedliche Zusammenlebens- oder Gemeinschaften akzeptieren sollte, stärker und weniger Familien- und Partnerschaftsnormen setzen sollte. So in die Richtung ging das. Ich begrüße am Telefon Bernd Pürschel. Schönen guten Tag, Herr Pürschel.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Bernd Pürschel, ich bin 57 und rufe hier aus einem kleinen nordhessischen Dorf an. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist...
Man ist nicht jeden Tag im Radio.
Ja, ich spiele Theater, ich kann vor hunderten Leuten spielen, aber am Telefon, da läuft mir hier der Schweiß, aber egal. Also ich wollte nur mal sagen, ich lebe hier in einem kleinen Dorf am Rand und... alleine und habe Tiere und ich fühle mich nicht alleine. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach zu sagen, dass ich oder dass man privat, was man für Kontakte hat. Also ich bin im Verein, ich habe 2, 3 sehr gute Freunde und da finde ich auch wichtig zu betonen, fühle ich mich da aufgehoben, verstanden. Und also das finde ich wichtig. Ich bin sehr viel mit Menschen zusammen, auch beruflich, bin Krankenpfleger. Aber ich brauche auch sehr viel Zeit für mich alleine. Ich sage mal so 50-50. Aber da ist eben wirklich wichtig, was passiert in der Zeit, wo ich mit Menschen zusammen bin, mit Freunden. Ich habe lange auch in Berlin-Kreuzberg gelebt und bin jetzt seit 15 Jahren hier und habe noch Freunde in Hamburg und in Berlin und wir skypen. Und ich habe das Gefühl, die sind mir so nah und ich fühle mich so aufgehoben und verstanden, also dass ich mich da gar nicht irgendwie einsam fühle. Einsam fühle ich mich wirklich manchmal, wenn ich vom Dienst komme, gerade wie in dieser schweren momentanen Zeit. Und es waren wirklich Situationen, die mir doch nach 37 Jahren immer noch sehr nah gegangen sind, mich sehr berührt haben, wo ich manchmal wirklich leibhaftig hier jemand bei mir in meinem Haus hätte, der, wo ich mich noch mal so mitteilen kann.
Auf kurzem Weg, einfach jemand ist da und ich könnte mich mitteilen.
Ja, und nicht jetzt ans Telefon zu gehen oder so, sondern wirklich also leibhaftig noch mal zu sagen, so ein bisschen zu teilen oder auch darüber zu sprechen. Und da fühle ich mich manchmal einsam. Aber ansonsten fühle ich mich hier nicht einsam. Ich bin viel draußen, was ich auch immer wichtig finde zu betonen. Ich habe einen großen Gemüsegarten, ich gehe mit dem Hund, da bin ich immer so bei mir, ganz so geerdet auch, ne?
Herr Pürschel.
Ja, das wollte ich nur mal sagen. Aber ich finde es eben auch wichtig für mich. Ich brauche auch Menschen. Aber wie gesagt, was sind das für Begegnungen? Sind die nah? Fühle ich mich da aufgehoben und verstanden? Oder sind das nur oberflächliche Kontakte?
Also wichtige Gedanken. Bernd Pürschel, Dankeschön für den Anruf hier in unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und begrüße am Telefon Ada Verena Gass. Schönen guten Tag, Frau Gass.
Guten Morgen, Frau Heisel. Hier ist Gasse.
Aus dem hohen Norden, wie man hört.
In Hamburg an der Elbe. ich will gar nicht so viel von, also was der Herr eben sagte, kann ich unterstreichen. Es ist dann manchmal so, dass man sich gerne austauschen möchte, wenn man alleine ist.
Also Sie sind auch Single?
Seit 40 Jahren.
Seit 40 Jahren?
Seit 40 Jahren, per Definition. Also ich habe mich entschieden, mein Leben so einzurichten, dass ich ohne Partnerschaft lebe. Also wirklich kein Single, sondern alleine lebend. Und diese Sache, das ist eine Frage der Definition. Als ich das damals entschieden habe, habe ich abgewogen. Und was brauche ich nicht, was ist gesellschaftlich akzeptiert, wie weit muss ich mich an die gesellschaftliche Akzeptanz anpassen?
Ja. Wie haben Sie denn das gemacht? Also wie haben Sie also auf gesellschaftliche Akzeptanz, weil das haben hier immer mal wieder ja vor, also dass eigentlich von außen herangetragen wird, also wenn man nicht in einer Partnerschaft lebt, das ist doch irgendwie, geht dir doch da was ab, also das ist doch irgendwie eine traurige Vorstellung. Wie haben Sie sich damit auseinandergesetzt?
Indem ich mein Alleinsein nicht als defizitär definiert habe, sondern mich als vollständige Person in jeder Hinsicht erkenne und auch zu erkennen gebe. Denn man muss mit der Umgebung fertig werden, wenn man in Gemeinschaften, also in Gesellschaften lebt, wo man, ja, man wird nicht mehr eingeladen, wenn man alleine ist. Wenn da kommt eine ohne Mann, dann könnte ja Konkurrenz werden für die Gattin. Und das will man dann nicht. Gerade hier so im ländlichen Bereich ist das noch recht verbreitet. Und wenn dann die Frauen nachher Witwe geworden sind, und dann sind sie natürlich schwer vom Kopf gestoßen, weil sie nun unbeholfen sind in ihrem Witwendasein. Und also das ist so eine Frage, die ich an mich selber gerichtet habe. Kann ich damit fertig werden, mit fehlender Akzeptanz zurechtzukommen?
Das ist interessant. Mit fehlender, also, und Sie haben für sich beantwortet, ja, also so mit der Stärke, wie Sie das jetzt sagen.
Ich bin Ada Verena Gass und als solche vollständig. Und da habe ich dann, vor ein paar Gesprächsthemen sagte jemand, man ist schon mal eigenbrötlerisch. Das kann sein. Das nehme ich dann aber
Der Herr hat das abgewehrt und ich wollte damit auch nichts Beleidigendes sagen. Ich hatte das nämlich reingebracht. Also ob man, weil das wird ja häufig dann so, wenn man die ganze Zeit um sich selber kreist, auch das, ne? Sie würden sagen, ja, also eigentlich ist auch nichts Schlimmes.
Wir schnacken hier ja Plattdeutsch und da heißt es dann, der Osch ist man snarkt, also ein bisschen schräge, eigenbrötlerisch und komisch. Und wenn man das nun nicht allzu sehr kultiviert, worum ich mich bemühe und damit natürlich auch gleich noch auf einen anderen Aspekt komme, der, glaube ich, noch nicht vorgekommen ist, die Selbstbeobachtung, die Selbstkontrolle, wie wirke ich, wenn ich ewig nach meinen Vorstellungen lebe, wie wirke ich, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe, auf die anderen? Das kann dann schon mal ein bisschen zu Reaktionen führen. Also du immer mit deinem so und so und das
und
das.
Und wenn Sie da, also das macht Ihnen schon was aus, also wie die Gesellschaft dann oder wie Sie der Gesellschaft oder anderen gegenübertreten und bemühen Sie sich dann irgendwie darauf, auf die anderen anders einzugehen oder sagen Sie, die müssen mich nehmen, wie ich bin?
Eher das Letzte. Manchmal schmunzel ich und denke, ja siehste, darum bin ich ja auch. Eine Chorschwester, die also lange, also alte Dame inzwischen gestorben, Emmy, wenn du nur Hust kommst, wenn du nach Hause kommst, dann bist du da und dann bist du ja ganz alleine. Ich sage, Mensch, Emmy, was meinst du, wenn ich nach Hause komme und da wäre einer, was ich mich erschrecken würde?
Frau Gass, vielen Dank. Sie bringen uns zum Lachen. Ein sehr schöner Anruf. Frau Gass, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß allein.
Jo.
Machen Sie es gut. Ich fand einen ganz interessanten Punkt, den wir auch immer mal wieder hatten, Frau Wagner, dieses sich mit dem, was die Gesellschaft an uns ranträgt, auseinandersetzen, aber vor allem auch mich selbst zu beobachten. Das sind auch ganz wichtige Kapitel in Ihrem Buch, die Kunst des Alleinseins, weil das macht die Kunst des Alleinseins aus, sich auch selbst zu beobachten, oder?
Ja, das schon. Also wir werden übrigens auch in Beziehungen schrullig, nur gemeinsam und deswegen merken wir das nicht so. Da haben wir dann gemeinsame Schrullen. Das finde ich schon bei Single Freundinnen und auch bei mir selber. Ich hatte wirklich auch eine längere Phase, wo ich ohne feste Partnerschaft war, ein Stück zu schauen, wie kompatibel werde ich, bin ich. Also ich hatte an mich selbst den Anspruch, dass ich mich schon auch an andere noch anpassen kann. Und da ist es gut, wenn man in Gemeinschaften ist, wenn man, was weiß ich, wie ich in einem Chor ist und dann ist man auf gemeinsamer Fahrt und dann muss man eben auch gucken, wie man klarkommt, auch in gemeinsamen Zimmern. Ich vergleiche das so ein bisschen mit Gymnastik. Also wenn man eben immer nur die gleichen Bewegungen macht, dann wird man sehr eingeschränkt und in Gemeinschaften zu sein, das ist dann sozusagen Gymnastik. Und auch das wieder so zwei Pole, ja. Also dass ich mich völlig aufgebe und mich anpasse, ist ja kein wünschenswerter Zustand. Aber dass ich nur noch so kann wie ich, das ist auch keine Freiheit mehr. Also das finde ich nochmal wichtig, so zu sagen. Und ich finde, die Singles, die bewusst leben, und da kenne ich sehr viele davon, habe ein großes Vorbild in meiner Patentante gehabt, die Nachkriegsgeneration ungewollt partnerlos geblieben ist, die eine wundervolle Frau war, die sicher auch ihre Eigenheiten hatte, aber sich immer sehr viel in Gemeinschaft begeben hat und dann auch sehr viel zu geben hatte. Also ich habe sie als sehr gebende Frau empfunden und als sehr reiche Frau in den Beziehungen, wie sie sich eingebracht hat.
Also auch das ein Aspekt, auch welche Vorbilder man vielleicht da hat in diesem Leben.
Ja, absolut.
Und heute geht es hier noch wenige Minuten ums Alleinsein, um die Höhen und Tiefen des Alleinseins. Am Telefon begrüße ich Clemens Trauzettel. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Ich möchte mich erst mal bedanken, dass Sie das Thema überhaupt ansprechen, weil Einsamkeit ist ja eigentlich was man nur mit sich hat und jetzt ist es plötzlich was Öffentliches. Also da schaffen Sie es ja jetzt, Brücken zu schlagen zwischen vielen Hörern und auch den Anrufern.
Schön.
So repräsentativ. Meine Einsamkeit ist vielleicht auch wieder eine ganz eigene. Ich bin in einem 300-Seelendorf groß geworden und, sag ich mal, bin seelisch zu der Zeit vielleicht eher ein Stadtmensch gewesen. Also die Leute um mich rum meines Alters haben an Rupels geschraubt und ich hatte ein Klavier. Da hat sich eine eigene Welt ergeben. Und ich habe gedacht, ich erzähle kurz davon, dass ein Lied, was ich damals geschrieben habe, die Zeilen hatte, die sie mir für das Radiogespräch ist eingefallen. I lose my words. Also ich verliere meine Worte. Ich habe also das Gefühl, dass ich meine Einsamkeit beschreiben würde damit, dass ich die Leute nicht belasten möchte, um mich mit dem, was ich damals genannt hätte, der Tiefe meiner Gedanken.
Da sprechen Sie was an, dass man über Einsamkeit eben dann doch nicht sprechen kann. Ne? Wir haben, das möchte ich noch unterfüttern, eine E-Mail von Tom W. bekommen. Der schreibt, der hat einen etwas anderen Eindruck von unserer Sendung und sagt, es entsteht der Eindruck, man muss nur an dem richtigen Hebel ziehen und das Alleinsein wird zum glücklichen Traum. Dieser Eindruck entsteht in Ihrer Sendung. So ist es aber nicht. Viele Vereinsamte schämen sich dafür, dass sie einsam sind. Scheinbar sind sie selbst schuld an ihrem Dilemma, denn es gibt ja genügend Menschen und Möglichkeiten, nicht allein sein oder einsam sein zu müssen. Also er spricht diese Stigmatisierung an. Das empfinden Sie auch so, Herr Trautzettel?
Also das haben Sie jetzt als netten Kontrast wirklich aufgezeigt. Ich denke, das ist ein aufmunternder Impuls, den er da gibt. Aber
ein aufmunternder Impuls, sich zu melden, oder wie meinen Sie?
Ja, eben auf andere zuzugehen und zu sagen, beenden wir doch gemeinsam dieses Gefühl. Wir fühlen das doch alle oder beide oder jeder fühlt es ein bisschen und jeder auf seine Art. Und was ist deine Art? Da aktiv zu sein, ist sicher wichtig und so verstehe ich auch seinen Impuls. Wenn man aber sich selber gegenüber das empathisch genaue Gefühl hat, ne, das gibt dieses Wort empathische Genauigkeit, dass man sich auch verstanden fühlt, wenn jemand sagt, ich verstehe dich. Wenn man dieses Gefühl eben nicht hat, dann schweigt man ja aus Mitgefühl mit dem anderen. Man will es ihm ja nicht noch schwerer machen, eigentlich erreichen zu können.
Ja, wobei unser Hörer auch seine E-Mail schließt mit, leider werden diese Menschen auch in ihrer Sendung nicht anrufen. Also er möchte eigentlich nur deutlich machen, dass Einsamkeit eben tatsächlich nicht mit einem Knopfdruck irgendwie zu einem guten Lebensgefühl irgendwie umgewandelt werden kann.
In dem Moment holt er ja diese Menschen ab, dann sich doch diesen kleinen Ruck zu geben. Und wir, die wir hier, so ehrlich, wir können anrufen, sind ja im Prinzip die Antwort auf diese Einladung.
Herr Schreiber, Herr Trautzettel, Entschuldigung.
Bitte.
Ich wollte Herrn Schreiber Daniel Schreiber noch mit ins Gespräch nehmen, weil in seinem Buch allein über Einsamkeit sehr viel gesprochen wird. Also gerade auch dieses eigentlich, dieses Schamgefühl, Herr Schreiber, sprechen Sie ja oft an.
Und ich würde Herrn Trautzettel recht geben und auch dem Tom W. Ich denke, dass wir generell in einer Zeit leben, wo wir das Gefühl haben, wir können vieles wegcoachen, vieles wegtherapieren. Aber nicht alles lässt sich wegcoachen, nicht alles lässt sich wegtherapieren. Und ich finde, es sollte in keinem Fall der Eindruck in dieser Sendung entstehen, dass wenn wir nur uns richtig Mühe geben, dann fühlen wir uns glücklich mit dem Alleinsein. Denn wir haben gerade in den vergangenen beiden Jahren gesehen, wenn man allein lebte, gehörte Einsamkeit einfach zu dem Leben dazu, durch die Lockdown-Maßnahmen, durch die Pandemie. Und das ist nur ein Beispiel dafür. Wir alle werden von Phasen der Einsamkeit eingeholt, egal wie viele Freundschaften wir haben, egal ob wir in einer Partnerschaft leben, also wenn wir große Umbrüche erfahren wie derzeit, wenn wir krank werden, wenn Menschen, die wir lieben, sterben. All das sind Momente im Leben, wo wir uns einsam fühlen werden. Und das Problem ist, dass wir darüber nicht gut sprechen können, dass wir uns schämen, dass wir das Gefühl bekommen, wir sind selbst dran schuld. Und dabei gehören diese Phasen zum Leben. Und ich würde Menschen, die sich einsam fühlen und die das Gefühl haben, sie kommen da nicht mehr raus, gerne sagen, sie sind damit nicht allein. Es gibt viele Menschen, die sich so fühlen. Ich persönlich habe mich auch so gefühlt vergangenes Jahr. Und dagegen helfen Sachen. Man kann therapeutische Maßnahmen in Anspruch nehmen. Man kann vielleicht verstärkt auf seine Freundinnen und Freunde zugehen. Man kann diese Arbeit am Körper, über die wir vorhin gesprochen haben. Und das sind all das sind Maßnahmen, wo man das Gefühl hat, ja, das bringt erstmal sowieso nichts. Aber vielleicht bringen sie doch was. Und vielleicht in dem Moment, wo man glaubt, ja, das bringt nicht. Vielleicht sollte man gerade in dem Moment diese Maßnahmen ergreifen. Aber damit möchte ich nicht sagen, dass die Leute selbst dran schuld sind. Ganz im Gegenteil, das gehört zum Leben.
Herr Trautzettel, also vielen Dank für Ihren Anruf und eben das Einbringen dieses Aspekts, sich irgendwie das Feedback der Gesellschaft, also ja auch immer einzufordern, sich da nicht genügend gesehen zu fühlen. Herr Trautzettel, Dankeschön.
Ich danke.
Und ich begrüße noch am Telefon Fabi Feuchtswangerle. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich hoffe,
ein klein wenig geht inhaltlich schon in die Richtung, was der Vorredner gerade gesagt hat. Also angesprochen ist ja da die gesellschaftliche Situation, auch digitales Zeitalter, allgemein so gesagt, passt möglicherweise. Ich denke schon hinsichtlich der Ideologie viel, viel, schnell, schnell, das führt auf alle Fälle zu Alleinsein.
Ach, dass die Welt viel zu schnelllebig ist, natürlich auch ein Aspekt, Frau Wagner, dass die Welt zu schnelllebig ist, Leute nicht mehr mitkommen und da dann sich ins Alleinsein vielleicht zurückziehen. Würden Sie das unterstreichen?
Ja, also so ein Überforderungsgefühl, das ist übrigens auch bei Phasen, wenn es dann wirklich eher in die depressive Verstimmung Burnout geht, ist der soziale Rückzug eins der Leitsymptome. Also für Menschen, die normalerweise auch Kontakt haben, wenn man die anfängt weiter zu reduzieren, weil einem alles zu viel wird. Das wäre für mich eher auch ein Stück so ein Hab-Acht-Moment, wo man sagt, hier sollte ich jetzt vielleicht wirklich mal aktiv dagegen steuern, entweder durch eine therapeutische Unterstützung und auch dadurch, dass ich mir ein Stück einen Ruck gebe. Es gibt ja auch Menschen, die eben nicht viele Freunde haben. Und da empfehle ich in meinem Buch auch tatsächlich über die Einsamkeit zu sprechen. Das würde ich vermeiden, mit Fremden oder mit Freunden zu viel zu tun, weil das tatsächlich eher ein Stück abschreckt. Also da braucht es schon eine sehr vertrauensvolle Basis, dass man auch mal sagen kann, du, in letzter Zeit fällt mir so die Decke auf den Kopf, dass das jemand halten kann. Was helfen kann, aus der Einsamkeit rauszukommen, sind gemeinsame Interessen. Das finde ich ist immer so ein guter Anknüpfungspunkt. Und dann etwas anderes, also wenn ich dran denke, Schnelllebigkeit, wenn das einen so überfordert, ich ziehe mich mehrfach im Jahr, wenn es geht, Corona-bedingt war das letztes Jahr auch nicht möglich, ins Kloster zurück. Klöster sind ein wundervoller Ort, wo es einen Rahmen gibt, wo es die Mahlzeiten gibt, die Gebetszeiten, wenn man hingehen will, sich das anzuhören. Ein Rahmen, wo man mit sich gut allein sein kann, zu sich kommt, Handy aus, WLAN aus. Das ist wirklich für mich eine Quelle des All-Eins-Seins, da wo ich gut zu mir komme und dann gerne auch wieder in das trubelige Außen gehe. So handhabe ich das.
Vielen Dank, Herr Feuchtwangerle, für Ihren Anruf. Ich möchte noch gerne eine E-Mail auch vorlesen. Alexander Kiss schreibt, er lebe schon lange als Single und möchte in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es trotz zahlreicher Online-Single-Börsen im echten Leben immer schwieriger wird, einen Partner zu finden. Ein anderer Aspekt dieses Themas ist meiner Meinung nach auch, dass man als Single eine Art Ich-AG sein muss, eine gut geölte Maschine, die funktionieren muss. Man muss alles alleine stemmen. Also unterschiedliche Aspekte, wie sie unser Hörer Herr Kiss empfindet. Ingrid Heinrich schreibt, nach 20 Ehejahren lebe ich seit knapp 25 Jahren alleine und der Anfang war schwer und auch schmerzhaft. Oft werde ich von Menschen, die in einer Beziehung leben, um meine Freiheit in Anführungsstrichen beneidet. Der Mensch im Allgemeinen sehnt sich immer nach dem, was er gerade nicht hat. Und da hören wir vielleicht noch jetzt die Hörerin Antje Katrin Breitner als letzte Hörerin in die Sendung. Frau Breitner, Sie haben sozusagen das Schlusswort.
Ich habe die beiden, vor den anderen gehört, hier den netten Pfleger und dann die ältere Dame auch, die so schön platt sprach. Und da kann ich mir nur anschließen, dass ich also jetzt bin jetzt 52, nach fast 25 Jahren Beziehung, gesagt habe, ich möchte ganz gern wieder was für mich machen, wobei mein Freund total netter ist, die würden alle sagen, wie kann man es bloß, oder meine Eltern bzw. andere Leute haben auch mal gesagt, wie kann man bloß, aber ich finde das so schön befreiend, also jetzt, wie die letzte auch meinte, dass man wieder lernen muss, für sich zu gucken, was man schön findet, was man nicht schön findet Und dass ich Gott sei Dank in meiner Familie auch Tanten habe, die alleine leben, wo ich mal gedacht habe, zu meinen Eltern gesagt habe, ey, ich sterbe nicht nur, weil ich keinen Mann habe. Weil die eben doch so die meinen es ja gut. Die denken immer so, Mensch, Tochter, da hast du noch jemand an der Seite, der ist etwas vernünftiger, aber keine Ahnung was. Aber ich finde es so schön, dass man eben alles hat in der Familie. Also Tanten, die selbstständig sind und wo ich denke, Mensch, die eine Tante Monika oder meine Patentante oder weiß ich was, die schaffen es auch mit Familie oder ohne Familie, dieses, wie soll man sagen, verschiedene Stile, was es gibt. Und das finde ich einfach so bereichernd, dass man selber, also ich für mich selber gucken kann, Mensch, ich finde es einfach schön, jetzt wieder das zu machen. Mein Freund ist auch, also mein Ex-Freund ist auch ein ganz netter, mit dem auch viel reden kann und sowas alles. Aber dass man einfach wieder für sich Sachen entdeckt und denkt, Mann, ist das schön. Ich habe jetzt, wenn ich Glück habe, ich jetzt nochmal 25 Jahre. Und ja, ich habe auch das Glück, im sozialen Bereich zu arbeiten. Da habe ich also immer nette Leute, auch nette Kollegen im Haus, so eine nette Gemeinschaft, die miteinander guckt, auch so viele alleinstehende Frauen, ohne dass sie jetzt bewusst sagen, ich will alleine leben, aber
ja, also verschiedenste Aspekte, die Sie da dem auch dann abgewinnen können, Frau Breitner, denn das war jetzt ja das Schlusswort in dieser Runde.
Ja, also auch Abende, wo man denkt, ach scheiße, hätte ich lieber zurück, aber dann denke ich mir, nee, es ist schön, dass ich, wenn ich mein Mann wieder so den Praxistest macht, nee, der ist nett, aber ich bin froh, dass ich jetzt meinen Kram wieder machen kann. Es ist
genau.
So schön einfach, wollte ich nur sagen zum Schluss.
Frau Breitner, also die Betonung dessen, dass es auch gut sein kann. Vielen Dank für diesen Anruf. Vielleicht schließe ich mit der E-Mail von Ulrike Bartel. Ich genieße mein Leben allein nach mehreren mehrjährigen Beziehungen. Ich kann mich an meine 20 Jahre erinnern, in der ich verzweifelt auf der Suche war nach einem Partner, sich nicht vollständig gefühlt habe, mich geprägt von einem gesellschaftlichen Idealbild. Und ich bin froh, dies heute als 50-Jährige weit hinter mir gelassen zu haben. Also diese Aspekte haben wir heute besprochen, dass die Höhen und die Tiefen des Alleinseins zusammen mit Ursula Wagner, Diplompsychologin und Geschäftsführerin vom Coaching Center Berlin, ihr Buch Die Kunst des Alleinseins nach wie vor erhältlich und Daniel Schreiber, Autor des Buches Allein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden fürs hier mitmachen und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben oder auch angerufen haben. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende.